So, hallo liebe Cousinen, heute ist Freitag, ihr wisst, Freitag kein Fisch und Cousinentag. Wir haben uns hier wieder...
Freitag kein Fisch? Freitag gibt's Fisch und Cousinen.
Ja, wir haben heute einen Sponsor und zwar Vodafone, bei dem wir uns schon mal herzlich bedanken möchten im Namen aller Cousinen, dass ihr uns hier unterstützt. Und
ja, und heute kann man mal sagen, hier, die haben ja diesen Slogan, We connect for a better future.
Ja.
Und heute...
Machen sie es wahr.
Und heute machen sie es wahr.
Komm, ja, ja.
Sag an.
Ja, unser Werbepartner Vodafone ist die Nummer eins, wenn es um Innovation, Speed und Power geht. Das weiß man ja. Eine der größten aktuellen Herausforderungen, wenn nicht sogar die Herausforderung, na, ist klar, Covid-19. Und genau darum präsentiert die Vodafone Foundation die neue DreamLab-App. Aha. Während der Nutzer schläft, jetzt pass auf, jetzt wird's interessant.
Ja.
Während der Nutzer schläft, verwendet die DreamLab-App die ungenutzte Rechenleistung des Smartphones, um die Covid-19-Forschung am Imperial College London zu beschleunigen. Das heißt, aha, es wird virtuell zusammengeschaltet wie eine Riesenfestplatte.
Okay.
Wunderbarer Nebeneffekt, somit bekämpfen die User, also wir, den Coronavirus im Schlaf.
Also, okay, alles klar. Während ich schlafe, macht diese DreamLab-App der Vodafone Foundation mein Smartphone zum Teil eines virtuellen Supercomputers, der Milliarden von komplexen Rechnungen durchführt. Das heißt, diese App, diese DreamLab-App beschleunigt die Covid-19-Forschung und hilft der Wissenschaft, bestehende Medikamente neu zu entwickeln oder anzupassen. Das bedeutet im Klartext, je mehr Menschen die App nutzen, desto schneller können wirksame Therapien entwickelt werden.
Das finde ich gut.
Aber kostenlos ist es auch. Und jetzt hier vorsichtig.
Da ist vielleicht die wichtigste Information. Also kostenlos und es werden keine persönlichen Daten verwendet.
Richtig. Und wie geht's? Wie funktioniert das?
Ich erkläre es nochmal. Im App Store kostenlos die App runterladen.
Die DreamLab-App.
DreamLab-App, genau. Und jeden Abend vor dem Schlafengehen aktivieren. Oder auch nicht. Kannst du dir jeden Abend neu aussuchen.
Ja,
und
schön
entscheiden, wie viel persönliche Rechenleistung du zur Verfügung stellst. Gemeinsam können wir damit jetzt Covid-19 im Schlaf bekämpfen. Also Leute, nochmal die Aufforderung. Jetzt die DreamLab-App der Vodafone Foundation runterladen und Gutes tun.
Damit der Corona-Scheiß endlich mal ein Ende hat.
Ah, ich habe die Schnauze so voll davon.
Ja. Ja.
Deshalb hier, Cousine, einmal noch stark abgehustet. Arschbacken zusammengekniffen und hinein ins Vergnügen.
Richtig.
Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
Tape rolling. So.
Ja.
Was hast du da gerade gesungen? Sing das nochmal.
Lying in a den in Bombay with a slack jaw and not much to say.
Aha. Wie geht's weiter?
I said to the man, you're trying to tempt me because I come from a land of plenty.
So, jetzt habe ich's. Down under, man at work.
Ja. Ich habe über Jahre Vitamin Sandwich und nicht Vitamite Sandwich gesungen.
Aha.
Schlimm, oder?
Ja. Ich glaube, dass du so nah dran warst, unterscheidet dich noch von 20.000 anderen Interpreten, die versucht haben, irgendwie was anderes zu singen.
Vitamite Sandwich.
Das ist eine australische Spezialität, oder?
Genau.
Ist das so eine Art Maggi oder was ist das?
Ja, genau, so muss man sich das vorstellen. Also ein speziell gewürztes Sandwich und das gibt es wohl nur in Australien. Und für Australier weltweit, wenn die irgendwo so ein Vitamite-Sandwich kriegen, haben sie, glaube ich, auch automatisch Tränen in den Augen.
Oh.
Und I came from a land down under where women glow and men plunder. Soweit gefällt mir, sehr martialisch, aber es gibt ja Momente, so... Nur Momente, ne?
Ja.
Da kann man auch mal kurz drüber nachdenken, ne? Wie archaisch das doch ist, ne? Wenn Frauen glühen und Männer plündern.
Oh. Ja, da sind wir doch schon wieder mittendrin, doch.
Ja. Till, ich grüße dich. Lass mich doch heute mal anfangen, dich zu begrüßen. Fällt mir gerade auf.
Unbedingt.
Ne? Der hochtalentierte.
Ja.
Till Hoheneder,
ach, wie schön,
auch in
das.
Krisensituationen, unverzichtbar und oft gefragt von der Bundesregierung, von allen Virologen. Ich vermute, Merkel hat letzte Woche noch gesagt, jetzt ist auch mal gut mit dem Drosten, lass mal den Hoheneder anrufen, wie die ganze Scheiße hier weitergeht.
Es ist ja auch so gewesen, Ich habe dann gesagt, bitte, lass doch mal meinen guten Freund Christian in Ruhe, bitte.
Ja, genau. Also, wir begrüßen hier am Mikrofon ganz besonders aus der Stadt Hamm den exzentrischen Absurdisten Till Hohneder.
Ach, ich höre den Applaus, wie er aufbrandet und sage jetzt, meine Damen und Herren, mit meiner besten Hitparadenstimme, meine Damen und Herren, letzte Woche waren wir noch zusammen in Hamburg auf den vorderen Plätzen im Garten von Andreas Loff zu sehen. Heute, meine Damen und Herren, steht er bereits wieder am Fenster einer kleinen, charmanten Altbauwohnung in einem der beliebtesten Stadtteile von Hamburg, meine Damen und Herren. Hier ist der Start Nummer 3. Bitte viermal dabei gewesen, bitte nicht wieder wählen. Ich kann es wirklich nicht mehr hören. Rufen Sie ihn an. Hier ist Atze Schröder mit dem Titel. Ich bin Bundestrainer, Weltmeister und Titan, meine Damen und Herren. Atze Schröder, Atze, dein Auftritt. Mein Gott, ja. Rainer, fahr das Band ab. Mein Gott, ist das Band abgefahren, meine Damen und Herren.
Und Autogrammwünsche bitte, bitte, bitte.
an große Bleichen Hamburg 2000.
Ja, so Hamburg 2000. Ja. 2000 Hamburg 3.
Das war der junge Heck, ne? Das war eindeutig der junge Heck.
Ja.
Als er dann immer noch so herrlich. Ah, sag mal, Australien. Du bist ja schon wirklich jemand, der 20.000 Weltreisen gemacht hat. Warst du schon in Australien?
Ich war in Australien, ja.
Und wie ist denn das so da?
Ja, weil ich darf das Wort zauberhaft ja heute nicht benutzen. Deswegen, und das habe ich wirklich eben ergoogelt. Es gibt noch eine Steigerung von zauberhaft und die ist auch tatsächlich im Duden mit gehoben gekennzeichnet. Zauberisch.
Zauberisch? Ach, das ist ja zauberisch.
Das ist hinreißend, oder?
Ja, hinreißend, so Stein erweichen. Ja, hätte ich das wieder eben gesagt, hättest du mich wahrscheinlich wieder aufs Übelste korrigiert oder sowas. Pass auf, wir haben hier eine Zuschrift gekriegt und nicht, dass ich darauf rumreiten möchte, aber ich möchte es dir zu denken bitte geben. Hier schreibt uns Cousine Olaf.
Ich bin ja kritikfähig im Gegensatz zu einigen anderen hier im Podcast. Ich möchte bewusst keine Namen nennen.
Das ist, das ehrt dich wieder, das ehrt dich wieder. So, Cousine Olaf schreibt uns hier, liebe Cousinen, da ja ansonsten die Cousine Atze gerne die Cousine Till bei kleinsten Versprechern und grammatikalischen Fehlern zu gerne verbessert. Es ist ihm aufgefallen, es wundert mich. Na, aber egal, ich will das nicht, ich werte diese Scheiße.
Nee, bitte,
nicht.
Bitte, bitte.
Ich werte diese Scheiße. Hier mal ein Hinweis eines Freizeitklugscheißers, zauberhafte Wortschätzung von Jürgen von der Lippe. Die liebe Cousine Till hat nämlich richtigerweise ein Jahr lang immer das gleiche Brot mit Fleisch, Salat und Ei gegessen und in keiner Weise dasselbe wie von Cousine Atze, wer das wohl sein mag, in der letzten Folge fälschlicherweise behauptet, dies möchte man sich auch nicht vorstellen. Mit finnischen Grüßen, Hubert Lippenblütler, das ist natürlich ein Pseudonym. Das wissen wir beiden alten Säcke so. Das war eine Figur von
Jürgen von
Jürgen.
Ja, Olaf, ich bedanke mich. Ich bedanke mich für diese zarte Zurechtweisung. Gerade meine Person prangert immer wieder an den Unterschied zwischen dasselbe und das Gleiche.
Ja.
Und wir wissen alle, wenn zwei dasselbe tun, ist es noch lange nicht das Gleiche. Und was dem Jupiter gestattet
ist dem Ochsen noch lange nicht gestattet. Quod licet Iovi, non licet Bovi. Wie der Lateiner.
Und da sind wir drei, Olaf, du und ich uns auch wieder. Ich bedanke mich für diesen Hinweis und bitte um Bestrafung.
Und ich bedanke mich für diesen Hinweis, dass einer mal mein jahrelanges Leiden mit diesem Usurpator Atze Schröder. Usurpator ist auch ein geiles Wort, ne? Aber pass auf.
Ja, ich habe, heute Morgen stand ich natürlich schon, war ich zerrissen, Till. Warum? War heute Morgen zerrissen. Und zwar.
Bitte, das kann nicht sein.
Hatte ich, die beliebte Seite Instagram aufgeschlagen in meinem Handy.
Aha.
Und bin ja durchaus zugänglich für, naja, sagen wir mal Kalendersprüche, aber auch echten Lebensweisheiten aller Art.
Ja.
Und der großartige Lars Ament, Verfasser verschiedener Lebenshilfebücher und esoterischer Werke, aber auch der Autor der Biografie von Rudolf Schenker. Mhm. Rock Your Life. Das hatte eine tolle Geschichte gepostet, einen schönen Hinweis gepostet. Leider mit grammatikalischem Fehler. Und ich bin immer noch hin und her gerissen, ob ich ihn darauf hinweisen soll. Also, wörtlich krieg's nicht hin, aber es gab eine Zeit, wo Michael Jordan, der Magic Jordan.
Ja. Air Jordan,
der größte Basketballspieler aller Zeiten, an die Firma Adidas herangetreten ist, weil er einen speziellen Schuh rausbringen wollte, nämlich den Air Jordan.
Ja.
Und die Firma Adidas hat Nein gesagt und er ist dann zu Nike gegangen und beide Parteien haben ein Vermögen damit verdient. Und Lars Eimann wies darauf hin, dass solche Wörter, und es war nur das Wort Nein, solche Wörter, nee, er hat es noch anders gesagt. Wenn ihr, wie oft habt ihr schon diese Wörter gehört? Und es war eben nur ein Wort, das Wort Nein. Das hat mich so ein bisschen wach gemacht, durchgerüttelt. Und vielleicht rufe ich Lars nachher mal an, um das richtig zu stellen. Ich brauche aber so ein bisschen dafür, weil ich mich nicht traue.
Wie oft habt ihr schon solche Wörter gehört? Nein.
Ja, das ist Wort Nein halt, ne?
Aber manchmal skurril, manchmal, ne?
Manchmal muss es klar sein im Leben. So,
ja, entweder
ist es Ja oder ist Nein.
Ja.
Und das ist jeweils ein Wort. Genau wie man sagt, wie viele Philosophen eben auch sagen, du kannst alle Entscheidungen in deinem Leben letztendlich runterbrechen auf Angst oder Liebe.
Also, ja.
Ist es eine Angstentscheidung oder ist es eine Liebesentscheidung?
Das ist richtig. Oder wie meine Oma immer zu sagen pflegte, die Doofen gehen einfach nie alle.
Genau. Und meine Oma meinte dasselbe wie deine Oma, die Mutter der Dummen ist immer schwanger.
Das kenne ich mit die Mutter der Arschlöcher. Aber weißt du was, um dich mal wieder zu erheitern, ich weiß nicht, ob das ernst gemeint ist. Es ist schon, also die Absenderin Anne 69, verstehst du? Anne 69 schreibt uns, dass wir die erotischsten Stimmen Deutschlands sind.
Das kann man ganz klar mit einem Ja beantworten.
Aber das ist doch Anne 69.
Führt sie das noch aus?
Ja, aber nicht jugendfrei.
Das wollte ich hören. Wir sind doch der Podcast, der nicht jugendfrei ist.
Ja, aber...
Du zitierst doch nur, Tim, trau
ich,
dich.
Also sagen wir es mal so, ich deute es an, ja? Ich deute es an.
Ja.
Das ist wohl, wenn sie im...
Wie oft kommt das Wort Muschi und Schwanz vor?
Oh Gott! Hilfe!
Wir haben seit über einem Jahr machen wir diesen Podcast und jedes Mal steht dieses E dahinter, dass es wirklich erst ab 18 geeignet ist.
Ja, weil du andauernd diese Wörter benutzt. Das ist ja wohl völlig
Wofür
klar.
Steht E? Wofür steht E?
Explizit, ne?
Explizit
Lyrics. Das ist so ein Zeichen.
Advisement.
Ja, ganz genau. Also ich will es mal so umschreiben. Also Anne sagt jedenfalls, wenn sie im Garten auf ihrer Liege liegt und uns beiden auf dem Kopfhörer hat und wir manchmal so lachen würden und also in bestimmten Frequenzen, dann würde es mächtig in der Mitte
zur Sache gehen.
In der Mitte des Körpers heftig ziehen. So, jetzt habe ich das auch einigermaßen gentlemanmäßig umschrieben, oder? Und ja. Bin auf einer Seite fasziniert, ob das einfach natürlich nur eine Verarsche ist oder ob die das tatsächlich ernst meint, die gute Anne 69.
Ja, warte, natürlich.
Ja? Aha, natürlich.
Ja. Manchmal am Tage wird es Zeit, das Handy auf Vibrationsalarm zu stellen. Drücken wir es mal so aus.
oder festzustellen, dass man es doch, dass es nicht das Handy in der Hosentasche war, was da klopft, sondern, aber liebe Anne, wenn du überhaupt Anne 69 heißt, bitte verifizier
das. Also was soll denn immer diese Infragestellung?
Ich wusste nicht.
Du merkst doch schon, dass diese Frau mit ihren Gefühlen raus will. Das lass sie doch mal.
Für dich ist das schon wieder der reinste Sachverstand, oder?
Ja, hoher Sachverstand, richtig.
Fachlich kaum in Frage zu stellen. Ach, das ist doch alles wieder. Eine andere Cousine schreibt übrigens, danke ihr Arschlöcher, ich habe eine Woche lang Belfast gesungen.
Belfast.
Oh Gott. Belfast. Und bei mir war es übrigens Jenseits von Eden, dass ich an jeder Ecke Jenseits von Eden gesungen habe, was mich so wahnsinnig gemacht habe. Ich habe es dann mit Mama Leone auf der anderen Seite nochmal versucht.
Du hast versucht zu kontern.
aber das ist auch
was
nicht gut.
Was meistens hilft als Kontersong ist ein belegtes Brot mit Schinken.
Ein belegtes Brot mit Ei. Unsere lieben, lieben Freunde von den Toten Hosen, meine Damen und Herren, die dieses wunderbare Werk Eisgekühlter Bommelinde heißt es, glaube ich, ne?
Ja. Du hast es so gesungen, als hätte ich ein Echo auf meiner Stimme. Du kennst doch auch diesen alten Gag, was ist das Wichtigste im Showgeschäft, ne?
Nein.
Also du musst mich jetzt fragen, was ist das Wichtigste im Showgeschäft?
Atze, was ist das Wichtigste im Showgeschäft?
Timing.
Ja, natürlich. Aber weißt du, das ist mir... Ich
die alten Muckerwitze. Ja, der Bassist sitzt im Proberaum, ist am Heulen. Was ist los? Der Gitarrist hat mir die Saiten verstellt und hat mir eine Saite verstimmt und sagt mir nicht welche.
Ja, aber weißt du was? Das ist, sowas passiert ja wirklich. Also, ich kann nur die Geschichte so erzählen, dass wir im Studio begab sich Folgendes. Wir kriegten irgendwie so den Track nicht so besonders hin. Irgendwann fragte man dann eben halt rum, ob alle Instrumente gestimmt sind. Und da sagte eben halt der zweite Gitarrist, nachdem er alles kontrolliert, sagte nur unwesentlich. Also.
Und meinte das aber ernst, oder?
Ja, genau. Was allerdings zu einer Stunde Zeitverzögerung geführt hat, so ungefähr.
Ne, ja. Immer die zweiten Gitarristen. Ich erinnere mich, wir hatten damals einen zweiten Gitarristen. Das spielte sich auch alles im Proberaum ab. Und der kam vom Bauernhof. Ja. Super Typ, aber sagen wir sehr rustikal bei der Bedienung seines Instrumentes und ließ auch gerne mal fünfe gerade sein, was die Stimmung anging. Und irgendwann tickte wir probten eine neue Nummer, unser erster Gitarrist konnte nicht mehr, tickte durch, ein Feingeist vornehmster Gattung und sagte, ey, sag mal, kannst du bitte mal neue Saiten aufziehen? Ey, wie klingen die denn? Und der zweite Gitarrist guckte nur rüber und sagte, wie, was, wie klingen? Jetzt guck mal, die eine ist ja schon angerostet. Ja, wie? Ich sagte, ich höre das nicht. Ich höre, ob ein Trecker auf drei Pötten läuft, aber nicht, wie eine Gitarre klingt. Ja, also auch alles schon miterlebt.
Ja, und übrigens, es gibt nicht wenige Bassisten, um das mal jetzt wirklich weiterzuspinnen, die ihre Basssaiten 30 Jahre lang nicht wechseln, ne?
Ja.
Der berühmte Klaus Voormann, auch so ein Typ, der das... nicht macht. Die lassen das einfach drauf. Aber
oh Gott, einer der Tiefpunkte meines Lebens, als ich zum ersten Mal auf Klaus Voormann, auf die Legende, Weltlegende, das Mysterium, den fünften Beatle Klaus Voormann traf und überhaupt nicht wusste, wer das ist.
Ja. Oh Gott. Und dann bin ich jahrzehntelang mit dir zusammen und treffe wirklich jeden Bekloppten, ey. Wirklich jeden Schwachmaten trifft man mit dir. Guck mal, das ist Matthias Reim, bla bla bla. Ja. Aber wenn es einmal interessant wird, wenn ich einmal bereit wäre, auf die Knie zu fallen und eine Hand zu küssen und zu sagen, Klaus Voormann, bitte, bitte, ich möchte mich einfach nur neben Sie setzen, da bin ich nicht dabei. Das kann nicht wahr sein.
Darf ich vielleicht noch mal ganz kurz dran erinnern, weil es wirklich wir haben es hier, glaube ich, schon mal angedeutet oder erzählt, aber jetzt kann man öfter erzählen.
Ja, vielleicht sollten wir erst mal sagen, wer Klaus Voormann ist. Ich glaube, damit.
Ja, das musst du erklären. Bitte erklär du ihn.
Also, Klaus Voormann.
Dann sind wir auch gleich bei Trio übrigens. Das ist eine geile Idee.
Super, wie das wieder passt, ne? Klaus Voormann, legendärer Musiker und Grafiker. Er hat mit seiner Freundin Astrid Kircher, ich glaube 61 oder 62, die Beatles als junge Musiker in Hamburg getroffen. Als sie da im Kaiserkeller Starclub gespielt haben, hat sich mit denen angefreundet. Und die Astrid Kircher, seine Freundin damals, hat ja dann auch diese Haarschnitte, diese Beatles, die Pilzköpfe sozusagen.
Pilzfrisur.
Kreiert. Und ja, die haben sich dann angefreundet.
Die hießen dann auch eine Zeit lang die Pilzköpfe, ne?
Ganz genau. Und der Klaus hat daraufhin dann, glaube ich, auch ein Instrument gelernt, Bass gelernt, ist irgendwann nach England rübergegangen, immer weiter mit den Jungs befreundet gewesen, wurde dann Bassist bei Manfred Mann.
Ach, das ja. wüsste ich überhaupt nicht.
Ja, natürlich, ja. Hier Fox on the Run und sowas alles, Mighty Quinn. Zu der Zeit hat Klaus Voormann bei Manfred Mann den Bass bedient.
Und hatte er nicht auch dieses berühmte Ding, genau, oder wie das auch immer heißt? You're so vain?
Ja, warte, komm ich ja gleich drauf.
Achso, entschuldige.
Dann hat er, als in seiner Eigenschaft als Grafiker, wurde er dann gebeten von den Beatles, von seinen Freunden, mach doch mal ein Cover für uns. Das hat er dann auch gemacht. Das ist das berühmtere Cover der LP Revolver geworden. Aha. Und das war 66. Ja, und dann ist der, glaube ich, Ende der 60er, der hat natürlich auch hier beim Konzert für Bangladesch mitgespielt, Anfang der 70er. Und dann wurde der Session-Musiker und hat auf zigtausend, er hat erstmal für John Lennon Bass gespielt, auf vielen Soloplatten Lennons, dann für George Harrison auch, bei Paul McCartney natürlich nicht, weil Paul McCartney selber gut Bass spielt.
Ja.
Zum Beispiel Klaus Voormann hat Bass gespielt auf Imagine. Punkt. Also es gibt eigentlich keinen, der noch nie was von Klaus Voormann also gehört haben könnte, weil jeder hat mal in seinem Leben Imagine gehört. Und war dann Musiker unter anderem auch für Carly Simon und das berühmte Lied You're So Vain. Und da hat er ja dieses berühmte Anfangslick auf dem Bass kreiert.
Das war Klaus Voormann.
Ja, alles Wahnsinn. Klaus Voormann.
Wahnsinn. Und ja, und ich komme also, wenn ich das mal kurz zwischenschieben darf, bevor du jetzt überleitest.
Völlig ablehnst.
Nein, genau. Oh Gott, ich weiß gar nicht sagen. Wir waren am Starnberger See und zwar habe ich mit einem Kumpel, der mal für Leslie Mandoki gearbeitet hat, waren wir bei Leslie Mandoki im Studio und haben uns so alles angesehen.
Leslie Genghis Khan Mandoki.
Genau. Unten im Keller, wir machten irgend so eine Tür auf, stand, guckte uns plötzlich Peter Maffay ins Gesicht und die ganze Band.
Also auf dem Bauchnabel.
Mit Bertram Engel und
Karl Carlton.
Und Karl Carlton war da, alle waren dabei. Hey, hallo, na, Bertram Engel ruft von hinten, so hinterm Schlagzeug, Atze, du kriegst doch das Geld für die Currywurst wieder. Ich hatte ihm ein Jahr vorher irgendwo Geld für eine Currywurst geliehen, beziehungsweise hatte ich die ausgegeben. Na, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, wir mit Leslie dann irgendwann an den Starnberger See und saßen den ganzen Tag im Biergarten und irgendwann war Leslie verschwunden und wir kamen endlich mal zu Wort, weil wenn du mit Leslie Mandoki irgendwo sitzt, kriegst du eine Anekdote nach der anderen.
Ja.
Das ist auch wirklich interessant, aber du kommst halt nicht zu Wort. Ne? So, und wir hatten bestimmt schon 8 Stunden ein Bier nach dem anderen getrunken und schlendern so bei Einbruch der Dunkelheit da aus dem Biergarten zum anderen Biergarten am Starnberger See entlang. Und plötzlich ruft Karl Carlton, der mit seiner Anja da saß, die Schwester von Gentleman, Anja Otto, die damals noch beim ZDF war, Anze! Wir hoch, setzen uns zu einem Tisch und trinken so die nächsten Bierchen und ein nicht mehr ganz so junger Mann, sehr sympathischer Mann saß mit am Tisch und wir haben uns nett unterhalten und dann fragte er mich aus so ein bisschen über Comedy und so und irgendwann frage ich ihn, was machst du denn so beruflich?
Gott im Himmel.
Ja, und das war Klaus Voormann.
Um Gottes Willen, ey, wenn ich dabei gewesen wäre, ich hätte dir links und rechts, links und rechts, ey, stattdessen.
Wie Weiland Mike Tyson.
Ja, statt, das erinnert mich, weißt du was, das erinnert mich daran, wie wir auf Malle mal in so einer Runde gelandet sind, mit so einem etwas skurrilen Maler, der,
in Palma.
Ja.
Polnischer Maler, unüberhörbar polnischer Abstammung.
Ja, und war ja alles okay, aber er war sehr lebhaft und du weißt ja, ich bin ja immer so ein bisschen zurückgezogen, ne? Und irgendwann hatte er dich in Beschlag gelegt und sagte dann zu mir, ich hoffe, ich nerv keinen. Und ich antwortete ja nur ziemlich trocken, schon passiert.
Ja, ich erinnere mich. Da hatten wir den noch ein zweites oder drittes Mal auf der Dachterrasse getroffen.
Ja, da hat er mit mir kein Wort mehr gesprochen, aber mit dir war er bester Kumpel sozusagen. Naja, auf jeden Fall bei Klaus Voormann sind wir dann ja doch bei Trio, denn Klaus Voormann hat deren Platte ja produziert. Hat deren Platte produziert, die legendäre Trio-Platte.
Und wie hieß die denn?
Die ist ja einfach nur Trio und dann war die Adresse
da drauf. Das mit dem zwei Herzen drauf, das ist ja, eine davon durchgestrichen.
Und,
ne?
Und wo die Adresse und die Telefonnummer drauf stand, weil die
Jungs großen Kneten. War ja, denn ja. Da auch da drauf?
Nee, also die erste Pressung war noch ohne da. Die hatte mein Bruder mit nach Hause gebracht. Und da haben sie erst auf der Promotour zur Platte geschrieben. Und
aber dasselbe ist dann später nochmal auf dieses Album mit draufgekommen.
Ganz
das.
Genau. Und wurde dann, als es ein Riesenhit wurde, nachträglich auf die nächsten Pressungen sozusagen drauf hinzugefügt. Ja. Aber mein Bruder hatte noch ein Exemplar, eins der ersten, wo da nicht drauf war. Und ich weiß noch, wie er nach Hause gekommen ist und wie er das Ding volles Rohr. Ey, was hab ich diese. Ist für mich heute noch. Die erste Trio-Platte gehört für mich heute noch zu den, ich würde sogar sagen, zu den Top 3, zu den besten 3 Rockalben, die jemals in Deutschland gemacht worden sind.
Ja, Klaus Voormann hat ja auch wirklich behauptet, das wäre ähnlich großes Ding geworden oder ja, für ihn vom Gefühl her war das sowas wie die Beatles.
Ja, das war ja, der hatte ja sogar dann, glaube ich, die haben ja so ein paar Sachen sogar in New York gespielt, wo dann die komplette Intelligenzia der Rockmusik von Randy Newman bis so und so, alle völlig nach dem Gig völlig traumatisiert im Saal gestanden haben und gesagt haben, was ist das denn für eine geile Scheiße? Ne? Und ja,
was heißt denn die komplette musikalische und kulturelle Intelligenzia von Randy Newman bis so und so? Also es gibt nur Randy Newman. Oder meinst du von Randy Newman bis Barry Manilow?
Ganz genau. Ja, das ist richtig. Das ist völlig. Das ist.
Now we are talking.
Ja, ach, der gute Barry hat tolle Songs geschrieben. Aber so, und jetzt komme ich zu meinem Lieblingsgitarristen, nämlich von Trio, Gerd Krawinkel. Gerd Krawinkel, genannt Kralle Krawinkel.
Und die anderen beiden Musiker waren Hartmut Engler und Hermann Rarebell. Ne?
Nein. Das machst du einfach alles wieder extra. Du ärgerst mich wieder.
Mir fiel gerade auf, dass Stefan Remmler so ein bisschen klingt wie Hartmut Engler.
Stefan Remmler und Hartmut Engler. Ja, nur, dass Stefan Remmler besser singen kann.
Das ist oh Gott. Sitting in a, waiting for a da, aha. Aha. Sitting in a, waiting for a da, aha.
Jetzt ist ja ein alter Standard gewesen, ist ja ein alter Jazz-Standard. Das darf man ja nun wirklich.
Tender, nicht. Young lady, wanna where you go, where you sleep tonight.
Sunday you need love, Monday be alone.
Ich
hab
schon wieder ein Echo.
Ja, ganz genau. Aber weißt du was, mein Freund Kloppi, der die Pickups und Gitarren repariert und Pickups wickelt, die besten Pickups, die man für elektrische Gitarren kaufen kann, der kriegte eines Tages einen Anruf. Ja, guten Tag, hier ist Gerd Krawinkel, du kennst mich nicht, ich habe mal in so einer Band gespielt. Das ist ja schon wieder Understatement pur, ne?
Ja, der kam auch, kam der nicht sogar da aus großen Kneten?
Ja, der war geborener Wilhelmshavener, ne?
Deswegen spricht er auch so, ne? Ja.
Ja, hier ist Gerd Krawinkel.
Oder sprach.
Ja, ist ja leider tot. Du kennst mich nicht, ich habe mal in so einer Band gespielt. Das ist doch schon wieder, ey, als ob irgendeiner damit nichts anfangen
Kralle.
Könnte, ne?
Ja, und dann hieß er denn Kralle, weil der.
Gerd.
So bestimmte. Ja, aber Kralle wegen Gitarre und Greifen?
Keine Ahnung, ob das von Kralle, ob das von Krawinkel kam, man weiß es nicht. Ne? Auf jeden Fall kam er dann zu Andreas nach Stur bei Bremen und er hatte so ein völlig verwanztes Gigbag dabei. So ein, also weißt du, wirklich so eine Tasche, so eine Gitarrentasche. Ein völlig verranztes, die hätte auch alleine weglaufen können. Und kam da einfach ganz cool an und sagte, ja, hier, das ist meine Gitarre. Ne? Und da drin war dann so eine 59er Stratocaster drin. Also die heilige Gitarre, mit der er alles gemacht hat.
Wie 59 ist die Strato?
Die wurde 59 gebaut, ja. 1959.
Ja, aber 59 ist so ein besonderer Jahrgang bei Stratocaster.
Nee, bei Les Pauls eigentlich mehr. Bei Gibson
bei Les Pauls.
Ja, das ist der heilige Gral für Gibson Les Pauls. Bei Strats nicht ungefähr. Aber es ist trotzdem alles, was vor den 60ern, aus den 50ern ist, bei Fender ist auch. Da war dann dieser legendäre Aufkleber drauf. Weißt du, dieses Stadtwappen von Wiesmoor. Dieses Auerhuhn mit dem Blitz.
Ja.
Ich habe die Gitarre in der Hand gehabt und mir ist es da wirklich eiskalt den Rücken runtergelaufen. Und der Kralle war ja so ein Typ, der kam mit so einem blauen Golf, den er sich geliehen hatte, weil er wohnte ja eigentlich in Spanien, in der Nähe von Sevilla. Und er hatte so ein Navi dabei, er hatte so einen Zettel, wo er handschriftlich diese so Adressen draufgeschrieben hat und sagte er zu Andreas, ich habe so ein Navi, ich kann das aber nicht programmieren, ich habe keine Ahnung. Ich muss gleich dahin, programmierst du mir das mal ein? Und da mussten alle, wo er gerade war, seine nächste Adresse einprogrammieren und dann, jetzt drück mal auf Start und dann fuhr er wieder los. Er hatte so ein TomTom.
Der war ein Kauz, ne? Er war ein richtiger Kauz. Aber bevor man jetzt den falschen Eindruck kriegt, der war nicht verblödet oder so, der war einfach so ein Original, ne?
Das war ein absolutes Original. Der ist ja mit dem Pferd von Sevilla nach Hamburg geritten. Und das... Und das gab
die Geschichte kenne ich nur ganz rudimentär. Warum hat er das gemacht?
Weil er es konnte. Sein Hobby war Westernreiten. Und mit seinem Pferd Estrelita ist er dann tatsächlich von Sevilla nach Hamburg geritten. Es ist im Guinness Buch der Rekorde als die längste Reitwanderung der Welt vermerkt.
Vor allem Reitwanderer. Geilo, Mann.
Das ist schon wieder
und das hat er einfach mal so gemacht, weil er
Bock drauf hatte. Das hat er einfach mal so gemacht, da stand ihm der Sinn nach. Und das muss ein absolutes Original gewesen sein. Ne?
Ja, vor allem, wenn man überlegt, er hat ja auch bei Westernhagen auf einigen Scheiben mitgespielt.
Ja.
Auf einer Scheibe zumindest. Und er hat ja so eine bestimmte Art. Ne?
Das Herz eines Boxers. Da hat Kralle mitgespielt oder auf die Sonne so rot. Ey, ich hatte eine Karte für Westernhagen, ich glaube 85 in Dortmund. Westfalenhalle 2 allerdings, die kleine noch. Und was meinst du, wie ich ausgeflippt bin, als ich gesehen habe, dass Kralle da mitspielt? Wahnsinn. Ein super Gitarrist auch. Verrückt, ne? Und dann wird einfach mal eben von Sevilla nach Hamburg geritten. Das ist doch was für dich, ne? Du bist doch auch mal...
Ja, total.
Du bist doch mit dem Fahrrad... Was war das noch? So ein Startpunkt war im Münsterland bis nach...
Von Münster nach Mallorca, also nach Barcelona sozusagen.
Mit dem Fahrrad.
Genau.
Warum? Ihr könnt euch auch fragen, warum macht man sowas?
Ja, warum spielt man Gitarre? Aber ich habe das mal erzählt. Ich glaube, das war bei Lanz, habe ich von dieser Reise mal erzählt, mit dem Fahrrad. Und Wolfgang Busbach saß neben mir.
Mm.
Und da habe ich erzählt, ja, Münster losgefahren. Und dann so durchs Ruhrgebiet 2 Tage und dann zweiter Tag kam man dann abends in Köln an und dann ging es am Rhein weiter bis nach Basel, dann eben so quer durch die Schweiz, die Rhone entlang, einmal über die Pyrenäen und dann ist man auch schon da. Und dann sagte Bosbach, tut einem der Arsch denn da nicht weh? Und habe ich gesagt, so aus der Eingebung heraus, habe ich dann gesagt, ab Koblenz habe ich einen Sattel drauf gemacht, da ging's.
Da hattest du aber die Lacher auf deiner Seite, schätze ich mal, oder?
Und was für Wolle Bosbach gesprochen hat, war, dass er sich auch nicht wieder einkriegte. Fand ich gut.
Markus hat wahrscheinlich wieder das Klappmesser gemacht, ne?
Ja, genau.
Herrlich.
Ach, meiner Meinung nach muss man, du bist natürlich da etwas eingeschränkter, das muss man sagen. Also, natürlich hast du zauberhafte Kinder, aber wenn man Kinder hat, kann man solche Sachen nicht so einfach machen. Das ist ja ganz, liegt ja auf der Hand.
Ja.
So, und ich bin einfach der Meinung, dass man ab und zu mal so verrückte Sachen machen muss, um einfach auch einen neuen Blickwinkel einzunehmen.
Ja, aber das kann man doch, ich meine, Zugfahren reicht in diesem Falle. Das ist heutzutage Abenteuer genug.
Ja, das stimmt. Mit und ohne Mundschutz.
Ja, mit und ohne Mundschutz. Einfach mal die Füße.
Till, ich denke, für jeden ist das was anderes. Was Verrücktes machen ist für jeden was anderes.
Ja, ja. Du, ich wollte es gerade sagen, wenn viele schmieren sich mit 65 das erste Mal Nutella-Brot und halten das für den Gipfel der Verrücktheit.
Das, ja, oder gehen in meinem Alter zum ersten Mal in den Supermarkt und haben Herzklopfen, als hätten sie gerade den Louvre betreten.
Kann ich mir nicht vorstellen. Also es gibt doch Leute. Meinst du, mit 85 geht man das erste Mal in den Supermarkt? Das kann doch nicht sein.
Nein, aber ist so. Nein, das, ich war ja immer sehr viel unterwegs und ja. Im Moment ist man ja gehandicapt und man kann auf der Welt nirgendwo hinfliegen und für mich ist das alles gerade ein großes Abenteuer.
Ja, aber das hat aber auch jetzt mal wirklich Spaß beiseite, das hat ja auch immer was damit zu tun, was du aus der Situation machst, verstehst du? Ja, genau. Wenn du die ganze Zeit nur zu Hause rumhängst und nur am Lamentieren bist, was das alles für eine Scheiße ist, da kommt ja auch kein positiver Gedanke auf. Wie willst du dich da stimulieren? Also jetzt mal ohne Scheiß, ich finde, das ist doch das einzig Richtige, was man machen kann. Ich fahre jetzt mit meinem Sohn hier viel Fahrrad, wir gehen viel spazieren. Ja, na klar, hängen die Kinder auch jetzt viel im Internet rum, dass ich schon gesagt habe, morgen schließe ich es weg. Ne? Dann kommt es ab in eine Schublade, Decke drüber. Man muss so das Beste aus der Situation machen und das geht mir so ein bisschen im Augenblick so auch auf den Sack, dass viele so am Jammern sind, was alles nicht geht. Ne? Jetzt sprießen überall Autokinos wieder heraus, ist doch eine super Sache. Ne? Also es gibt auch Leute, die einfach was anpacken und sagen, dann machen wir es jetzt eben so und so. Ja. Finde ich alles super.
Ja, finde ich auch. Guck mal, also diese gelassen, wichtig ist ja, dass man gelassen bleibt, sonst krampft man ja und dann kommt einem das alles ganz schrecklich vor. Und wenn man ruhig und gelassen bleibt, Gelassenheit ist das neue Botox, würde ich sagen.
Das ist ein sehr schöner Vergleich. Guck mal, die Reaktion auf unser Social Distance Video mit dem Zollstock.
Ja, das war ja unglaublich, ne?
Ja, ich habe über 150 einzelne Nachrichten bekommen, jetzt wirklich, also nicht nur Kommentare darunter, sondern Leute, die sich wirklich Mühe gemacht haben, geschrieben haben, wenn ihr seid bekloppt und was weiß ich nicht noch alles. Aber wie sehr die Leute sich darüber amüsiert haben, ne? Da kann man doch irgendwie auch sagen, als ob das so auf aufgetrockneten Boden gefallen ist.
Für uns hatten wir ja zunächst gar keinen Gag entdeckt.
Nein, ne, es ist wie üblich, du drangsalierst mich, natürlich.
So kann man sich das übrigens auch auf dem Boot vorstellen, die 10 Jahre. Immer wenn wir auf dem Boot, was ich ja jetzt nicht mehr habe, unterwegs waren, lief das so ähnlich ab.
Ja, unsere beste Taktik war ja immer, unseren Manager dann anzurufen und verschwörerisch, je nachdem, entweder hast du damit angefangen, 10 Minuten später habe ich dann angerufen und habe gesagt, ich bringe das Schwein um. Wenn du es nicht machst, ich mach's. Und vorher hattest du angerufen und gesagt, der ist nicht mehr zurechnungsfähig, lass den abholen, ich kann nicht mehr. Ja,
es geht einfach nicht mehr, ich habe alles versucht, es hat keinen Sinn mehr.
Ja, herrlich. So haben wir sie doch alle schön immer auf Trab gehalten. Sag mal, weißt du, was mir gestern eingefallen ist? Ich habe auch gestern zufällig beim YouTube-Hoppen bin ich auf die Leningrad Cowboys gestoßen.
Ja, die kenne ich auch noch. Die Leningrad Cowboys. Ja, auch, du hast sie auch oft gesehen.
Ich habe sogar einen Gig mit denen zusammen gemacht. In Düsseldorf Stahlwerk oder Tor 3? Ich weiß es nicht mehr genau. Ist das nicht sogar dasselbe?
Jetzt, wo du mich fragst, bin ich auch nicht mehr sicher, aber
auf jeden Fall
bei beiden so dieselbe Location vor Augen, ja.
Ja, genau. Auf jeden Fall haben wir zusammen mit den Leningrad Cowboys einen Gig gemacht. Ich weiß noch, wie unser Keyboarder damals, wir hatten uns ja immer was zu trinken auf die Bühne gestellt, ne? Jetzt war aber leider irgendwann, weil es Backstage irgendwann nur dieselben dicken, großen Plastikwasserbecher gab, standen oft, also nach dem Soundcheck von beiden Bands, standen also zigtausend Wasserbecher auf der Bühne. Und
in heutigen Zeiten undenkbar.
Ja, und ich weiß noch, wie unser Keyboarder sich irgendwann so einen Wasserbecher schnappte und einen beherzten Schluck nahm und es war einfach purer Wodka drin.
Das heißt, woher kamen die eigentlich genau, die Leningrad Cowboys? Das waren doch Finnen, oder?
Ne? Ja, bevor ich jetzt nichts Finn. Falsches war. Wobei man nicht weiß,
ich glaube, das waren Finnen.
Ja, es waren Finnen und die haben wirklich Ey, die haben sich so die Kante gegeben, unfassbar. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Das haben Finnen so an sich, ne?
Ja, aus diesen dicken Bierhumpen sozusagen war eben kein Wasser drin, da war Wodka drin, ne?
Ja, so habe ich das immer erlebt mit der Band Him, auch aus Finnland. His Infernal Majesty, wie sie ja ausgesprochen heißen.
Ja.
Mit Walle Walle am Gesang.
Ja.
Wille Walle. Wille Walle.
Wille Walle. Später, glaube ich, ja, hat er doch Summer Wine von Nancy Sinatra und sowas nochmal gecovert.
Ja, 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 ja. Seine Stimme klang immer besonders gut, wenn sie tief war.
Ja.
So, der konnte so hoch, klang das nicht so gut, aber tief war es wirklich gut. Oh, Summer Wine.
Ja, er ist zwar nicht so ganz so und tief wie Lee Hazelwood gekommen, aber naja, gut. Wer kommt?
Ich meine jetzt nur die Stimme. Aber...
Du bist so bescheuert, ey. Ja, aber auf jeden Fall hast du mit denen...
Ich habe mit denen so eine kleine Tour mal gemacht, so eine Festivaltour. Und das war, glaube ich, so alkoholmäßig das Härteste, was ich jemals erlebt habe. Auch Wodka ohne Ende, auch viel Jägermeister. Sie waren so eine richtige Jägermeister-Band, wurden auch von Jägermeister gesponsert. Also mehr Rock'n'Roll als so Finnen geht, glaube ich, auch gar nicht. Und ja, ich kann wirklich, wirklich unterstreichen, dass bei jedem Gig immer einer, auch ab der ersten Nummer, Minimum einer mit freiem Oberkörper auf der Bühne stand, durchgeschwitzt. Aber auch schon bei der ersten Nummer, ne?
Nee, ehrlich?
Das war ein Typ, ey, so gut drauf, so nette Kerle, und aber immer stinkbesoffen.
Ja, herrlich, oder? Ah, das ist ja, ja, Mensch, ey, ja, Leningrad Chaos. Muss ich gleich mal gucken, was die tatsächlich heute noch machen. Ja, aber
ich meine, weißt du noch, wie die Schlagzeug war doch in so einen Trecker reingebaut.
Ja,
es sah doch immer aus, als würde der Schlagzeug auf dem Trecker sitzen.
Ja, ja, und diese riesen Tollen und sowas alles, bis sie sich erstmal alle so fertig gemacht haben.
Genau, und sie machten natürlich auf Russen. Und hatten auch immer so übertrieben geschminkte russische Sängerinnen dabei.
Alles war übertrieben. Und vor allen Dingen, wie gesagt, die Sauferei. Ich hätte mich an der Gitarre festgehalten, sozusagen, schon nach dem halben Becher. Aber.
Es gab so eine Zeit, an die kannst du dich auch noch erinnern, als Gildo Horn so langsam abging.
Ja.
Mit seinen orthopädischen Strümpfen. Da war man auf so mittleren Festivals, spielte man immer mit solchen Bands zusammen.
Ganz genau.
Eben mit Gildo, und eben auch mit den Leningrad Cowboys.
Ja.
Dann aus Hannover, wie hieß die Band denn noch? Fury in the Slaughterhouse. Das waren so diese mittleren Festivals, ja, wo man sich den ganz großen Namen nicht geleistet hat. Wo dann Bab spielte, Fury in the Slaughterhouse, Leningrad Cowboys, Till und Obel oder später dann Atze.
Mit Fury haben wir uns in Soest, glaube ich, von Michael Gantenberg damals so moderiert. Ach, ey, Mensch, aber sag mal.
Forget these days.
Weißt du was? Gala-Jobs, das war immer das so, wo wir wirklich die skurrilsten Sachen erlebt haben. Ne? Wir haben mal so eine Tour für die Hamburg-Mannheimer gemacht mit Till und Obel durch verschiedene Städte. Und beim ersten Auftritt ist es so, kennst du ja auch, dann kommt die Geschäftsführung. Ne? Geschäftsführung kommt in die Garderobe und will sich einmal kurz vorstellen, wichtig machen, was auch immer, oder einfach nur freundlich sein. Das war ja immer das Skurrile, man musste erstmal herausfinden. So, in diesem Falle waren die eigentlich ganz nett von Hamburg-Mannheimer.
Meistens sind sie auch ganz nett, das muss man schon sagen.
Ja, genau. Und kam rein, ja, was macht ihr denn so? Ja, sag. Und einer von den Chefs sagte dann eben, Leute, tut uns einen Gefallen, das da draußen, das sind die Besten, das sind unsere Treppenterrier.
Ja.
Und Treppenterrier, den Ausdruck fand ich so lustig. Und ich so, okay. Und er, um Himmels Willen, das dürfen sie natürlich nicht sagen. Ne? Und
Das sind im Vertrieb die Jungs, die voll rangehen, ne?
Ja, ja, Treppenterrier. Ja, richtig. Ja. Die rauf und runter latschen, die hart an der Tür, hart für jeden Vertrag kämpfen. Und ist natürlich überflüssig zu sagen, dass wir das Konzert eröffneten mit ihr, ihr Treppenterrier. Und da ging natürlich sofort so ein Gemaule los. Und ich so, ja, hab ich nicht gesagt, hat er gesagt. Das mal auf die Geschichte.
Ja, das habe ich bei Nürnberger Versicherung mal genau umgekehrt erlebt. Und zwar auch Vertrieb. Es war im Le Meridien in Hamburg. Mhm. Und ich hatte mir selber so ein paar Sachen rausgestrichen, weil ich gedacht habe, die sind zu hart. Kannst du nicht machen hier Gala. Die hatten alle ihre Gattinnen dabei. Es war, das war wirklich Abendkleid angesagt und Smoking. So, und dann, ich bin schon, geh schon zur Bühne, da kommt der Vorstandsvorsitzende von dem ganzen Laden, ein super Typ, läuft so neben mir her und sagt, Atze, mach sie fertig, nur die harten Dinger, wirklich, absolut, nur die harten Dinger, das sind alles, das ist Vertrieb, das sind die härtesten, die Semmeln, du musst die harten Dinger reinkloppen.
Ja.
So, ich auf die Bühne die harten Dinger ausgepackt und sehe nur, wie hinten im Saal vom Vorstandsvorsitzenden immer zwei Daumen hochgingen, wenn es besonders hart wurde.
Oh Gott, ey, das hätte ich mir gewünscht, ey. Weißt du, ich habe ganz am Anfang unserer Karriere, da muss man jetzt wirklich weit zurück, ich glaube, das war 88, da haben wir in Hamm bei der Kurhauseröffnung, unser Kurhaus wurde damals von Dussmann gekauft oder keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte man da an uns Gefallen gefunden und hatte uns für eine Gala in Bayern gebucht. Für die, ich glaube, Hannelore Kohl Stiftung oder was weiß ich noch. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall landeten wir in Bayern, weil natürlich einfach nur kleine 24, 25-jährige Assis hatten unsere stärkste Nummer damals, war das aktuelle Sportstudio, wo Boris Becker nachmachte und ich Harry Valerien. Auf jeden
super
Fall
Nummer,
war natürlich
super
auch,
Nummer.
Ja, der Jet-Set war da, der äußerte sich so, hier die Söhne von Strauß waren da, unter anderem aber auch Margot Werner. Ich meine,
auf die ging mein Alter steil.
Genau. Und das sagt ja schon alles.
Endlos Beine, die sie auch immer zeigte.
Ja, und das sagt ja schon alles. Also die war schon 88 eigentlich gut abgehangen. Dass man
da
sie
war
heute
der Frost 88 schon zweimal drüber. Ja,
ganz genau. Die war schon Silver Cougar oder wie sich das auch immer nennt.
Ein Berglöwe auf Deutsch.
Und wir natürlich jung und respektlos. Und und Obel sagte dann, also wir hatten so 10 Minuten zu deren Verstörung zum Besten gegeben, als Obel dann, also Boris Becker sagte, und ich freue mich auch, dass ich heute hier bin mit Ilse Werner und ich hoffe, dass die nachher mir noch einen pfeift. Und in dem Moment stand sie auf, brüllte durch das ganze Zelt, Jochen, wir gehen! Wirklich? Dann stapft sie raus mit irgendeinem Jochen, den sie hinter sich herzog. Und der Typ, der uns engagiert hatte, lehnte auch an der Zeltwand. Und der machte einfach nur mit dem Daumen so dieses, an der Kehle ging er lang. Also Kehle durch.
Oh. Ja und nicht schlecht. Ja, Margot Werner, leider ein sehr tragisches Ende genommen.
Ja, wir auch an dem Tag. Wir mussten sofort aufhören zu spielen.
Ich bin da zu früh reingegangen.
Ja, macht ja nichts. Das war, wir mussten sofort aufhören und abbrechen. Also das war mein Typ.
Ehrlich?
Der Chef, der an der Wand
aber
stand.
Aber Geld war auf dem Konto.
Ja, aber man hat uns dann nur noch wirklich wie Arsch behandelt und fühlte sich von diesen drei bunten Kackvögeln aufs Gröbste beleidigt. Jochen, wir gehen. Mann. Herrlich, oder?
Margot Werner, ganz früher mal einer der großen Showstars, auch super sexy. Ich habe die auch immer im Blickfeld gehabt, weil mein Alter so drauf steil ging. Und wenn die im Fernsehen war, da brannte die Luft bei uns im Wohnzimmer. Da wusste ich schon als Kind aufgemerkt, hier passiert jetzt gerade was. Und deswegen habe ich auch nochmal geguckt, was aus der geworden ist. Und sie hatte immer sehr viel Pech mit Männern. Sie geriet oft an die falschen Männer.
Oh.
Einer hat sie auch mal finanziell komplett ausgenommen.
Ja.
Und sie ist tatsächlich irgendwann in München aus dem Fenster gesprungen und hat sich umgebracht.
Oh, das ist.
Weil sie völlig verarmt war und nicht mehr aus noch ein wusste.
Ja, so kann es dann tragisch ändern. Das ist allerdings ein unschönes Ende. Das hat sie nicht verdient, auch wenn sie uns sozusagen
Kopf und Kragen gekostet. Ja, deswegen habe ich doch gefragt. Geld war doch auf dem Konto insofern.
Ja, alles gut.
Ah, ich habe, oder was war, das war auch skurril. Ich habe mal mit Gabi Köster eine Gala gemacht.
Ja, irgendwo. Wart ihr da schon dicke, ihr beiden?
Da waren wir schon, also bei Gabi und mir ging das ja praktisch von 0 auf 180. Wir haben uns ja eigentlich damals gesehen und gleich lieben gelernt. Wirklich, wir waren ja, weil wir uns in vielen Sachen so wahnsinnig ähnlich sind. Wir haben ja beide im Dezember Geburtstag und ich am 1., sie am einen Tag später. Und wir sind uns sehr, sehr ähnlich und waren gleich Feuer und Flamme füreinander, platonisch. Da haben wir eine Gala gespielt für ein Autohaus, für ein großes Autohaus. Und ich meine, es wäre in Göttingen gewesen. Ich kann mich aber auch täuschen. Auf jeden Fall dauerte und dauerte das. Und ey, wir waren schon so genervt. Und wir wurden immer weiter, du kennst das ja auch, dann wirst du immer weiter nach hinten geschoben. Musstest aber schon ungefähr um 1 Uhr da sein. Stehst da irgendwann um 8, 9, um 10 Uhr. Es geht immer noch nicht los. Du wirst wahnsinnig. Naja, und dann kam der Typ irgendwie backstage, auch einer der Chefs und war, und dann haben wir uns den richtig auch so ein bisschen vorgenommen und haben gesagt, was ist das hier für ein Mist und sowas alles. Und dann war er relativ beleidigt und ich hatte einen Schnupfen und hatte so Nasenspray in der Hand und nahm das auch, während er also mit uns laberte. Und er guckt mich an und sagt, was ist das? Was ist das? Und ich gucke ihn an, was schon, du Trottel? Koks natürlich. was ein Blödsinn, ne? Hast du so ein flüssiges Nasenspray, nimmst das und er fragt, was ist das? Bist erkältet wie Rotze? Oh Gott, ey. Ja, da erlebt man auf Gala-Jobs doch dann irgendwie auch die witzigsten Sachen, die skurrilsten Sachen, verrücktesten Sachen.
Verrückt. Ja, ich habe letztes Jahr noch für einen Investmentfonds gespielt in München. Ist auch ganz egal, wo das war. Und dann ist es ja oft so, die wollen wenigstens ein Foto haben, der Vorstand mit dem auftretenden Künstler. Da war es auch wieder so, da die Aktien dieser Fondsgesellschaft wohl alle noch in Privathand ist, kam da so ein Patriarch mit seiner Familie, den drei Kindern mit Wappen auf dem Sakko und so weiter. Und seine Frau dann direkt neben Atze, ist ja klar. Und ich nahm sie so in den Arm, wie ich so dann bin als öffentlicher Atze, und hatte meinen grauen Kaschmirpullover an. Und sie packte so rum, ne, bei mir und lehnte ihren Kopf so auf meine Schulter. Ich war noch nicht für die Bühne umgezogen und sagte, oh, während das Foto gemacht wurde, oh, das ist aber ein weicher Pullover. Und ich sag so im Affekt zu ihr, du, der ist so teuer, sowas wirst du nie besitzen. Und dann sprang die zur Seite, weil sie das nicht einordnen konnte, weil sie selber für sich in Anspruch nahm, die teuersten Klamotten zu haben. Ey, das Gesicht werde ich nie vergessen. Großartig, herrlich. Oh, ich habe es auch nicht aufgeklärt, ich habe es einfach so stehen lassen.
Ey, das ist auch, sowas ist auch verrückt, ne?
Da ich habe den Pullover übrigens selber geschenkt gekriegt von Carlos Frau, die im Textilvertrieb gearbeitet hat, deshalb. Ja. Was man da so für Geschichten erlebt, Mann, Mann, Mann. Aber ich habe immer gerne Galas gespielt, meistens gutes Geld, gute Getränke, gutes Essen und nette Leute. Meistens.
Ja, es ist ja auch gerade bei solchen Leuten lernst du ja auch oft die skurrilsten Typen kennen. Ne? Also die da praktisch, wir hatten mal eine so eine Gala, der Typ rannte praktisch da in Gummistiefeln rum. Der sah aus wie der letzte Bauer, ne? Und dann wurde die irgendwann mitgeteilt, dass er ungefähr 30 Millionen auf dem Konto hat, weil er irgendwann mal die goldene Gabel erfunden hat oder sowas. Weißt du, so ganz skurrile Sachen.
Ja. Ach, da sind oft auch tolle Typen dabei. Das muss ich sagen. Einige Freundschaften sind sogar daraus entstanden. Firma Kixel, so der größte Dienstleister für, oder einer der größten Dienstleister auf jeden Fall für Telefon, wie heißt das denn, Hotlines. Die machen das für die Telekom, die Hotline für den, was weiß ich, Otto-Versand und so weiter und so weiter. Deutsche Bahn. Und für die habe ich mal gespielt in Osnabrück im Zalando, sagten wir mal. Alando heißt der Laden. Und dann habe ich mich mit dem Chef von dem Laden, mit Andreas, habe ich mich so festgequatscht. Ich glaube, ich war um 11 mit dem Auftritt fertig. Ich habe so gespielt von 10:30 bis 11. Und dann saßen wir bestimmt noch um 4 da und haben gequatscht Und bis heute, dicke Freundschaft, wirklich super.
Ja, und manchmal, ich meine, manchmal sind diese Typen, die man so, diese reichen Typen, sind ja manchmal einfach wirklich nur ein wandelndes Klischee. Ne?
Ja.
Das kennen wir ja aus deiner Bootszeit. Im Hafen, da waren ja wirklich skurrile Gestalten, die auf diesem, die mussten ja dann wirklich noch auf diesem, ja, auf den Stegen noch mit ihrem fetten Auto, wo alles sowieso schon eng war, aber jeder musste natürlich sehen, dass der Range Rover noch zur Yacht gehört, so ungefähr.
Ja, das Zentrum des Wahnsinns auf Mallorca ist ja eben Porto Portals. Tja, und da natürlich Rizzi und das Restaurant.
Ja.
Und da gibt's noch die Steigerung. Oben drüber ist die Rizzi Lounge.
Ah, oh, ich weiß.
Rizzi Lounge ist sozusagen das, die Sansibar, Go-Gärtchen, Whisky und Pony von Sylt auf Mallorca in einem Laden.
Ja. Ja. Ach, was haben wir da
jetzt
schon?
Jetzt muss man aber darauf hinweisen, dass der Inhaber der Rizzi Lounge ein guter Freund unseres Hauses ist, der ja. Andi.
Der Andi. Ich liebe ihn.
Ein super Typ, oder?
Ja, ein super Typ.
Ein super Bayer, wie es im Buche steht.
Ja, ja. Typ, ne? Magst du noch einen Jägermeister trinken? Ich kann wirklich nicht mehr, ne? Trink einfach ein. Wenn du nicht magst, den Schützen einfach weg. Das mache ich auch mal, wenn die ganzen Depperten mit mir trinken wollen.
Ja, ja, er spricht auch so ein schönes Bayerisch, ne?
Ja,
so,
absolut.
So ein Bayerisch, wo man sich sofort wohlfühlt. Ja, Andi ist einer, der sich nicht verbiegen lässt. Da oben kommen natürlich jede Menge Promis, da kommen jede Menge Snobs, reiche Leute,
ja.
Irgendwelche
Assis
reichen
mit Kohle.
Und auch billigen Nutten und nuttige Frauen. Na, ich muss es noch anders sagen, es kommen Nutten und Frauen, die aussehen, als wären sie welche.
Herrlich, das.
Ja, ja, eine hochexplosive Mischung. Und als ich Andi kennenlernte vor 15 Jahren, als er gerade mit seinem Laden da anfing, da war es so, wenn einer mit einem dicken Auto Rolls-Royce oder Ferrari vorfuhr, den hat er einfach gar nicht bedient.
Das war die Taktik.
Ja, da geht mir so, geht mir am Sack, das gibt's nichts. Und die mussten dann, um sich bei ihm so in Gnade zu saufen, konnten die nicht, was weiß ich, so 15 Tonic bestellen. Die mussten erstmal 3 Flaschen Champagner, eine Flasche Tequila, eine Flasche Whisky und eine Flasche Wodka bestellen. Sonst ging da gar nichts mehr. Da hat er sich einfach gar nicht bedient. Ja, und so wurde er nach und nach zur Legende.
Ja.
Was haben wir da oben schon skurrile Geschichten erlebt und
ja.
Abgefahrenste Leute kennengelernt.
Ey, wirklich. Und wie gesagt, Andi, einfach ein super Typ. Ne? Oder wie hieß die eine Bedienung noch? Die Franzi. Super.
Ja, Franzi, die gute Seele des Geschäfts.
Ja.
Ne? In dem ganzen Wahnsinn, gerade so freitags, samstags, abends, in der Hochsaison, in diesem ganzen Wahnsinn aus Ferrari-Fahrern, Trange-benailte, lockeren Damen und Popstars und TV-Stars und auch Fußballer. Weil ja im Sommer im Bundesliga-Pause ist, laufen da ja auch alle möglichen Fußballer und Spielerberater und Trainer rum, wenn ich da schon was kennengelernt habe. In diesem ganzen Wahnsinn behält Franzi, die ja jetzt übrigens wieder da ist, hat ja mal 2 Saisons woanders gearbeitet, Björn sieht immer den Überblick und ist dann wirklich die gute Seele des Geschäfts. Ne?
Ja, da haben wir doch auch mal Susi Zorc unten gesehen. Ne? Stimmt, genau.
Susi Zorc. Ich weiß noch, ich saß unten mal zwischen Susi Zorc und Lothar Matthäus, der gerade mit seiner jetzigen Gattin, die damals wirklich aussah wie 15, und seinen, ich glaube, serbischen Schwiegereltern oder kroatischen Schwiegereltern da saß. Und Lothar, derjenige am Tisch war, der am besten Englisch sprach. Und Zorc drehte sich, Susi Zorc, der übrigens ein feiner Kerl ist, drehte sich immer so, dass Lothar ihn nicht sah. Und irgendwann sag ich immer, Susi, da hinten sitzt einer, den könnt ihr doch bei euch im Verein noch gebrauchen. Ja, halt bloß die Fresse, noch hat er mich nicht gesehen. Wobei man zur Ehrenrettung von Lothar Matthäus dazu sagen muss, dass alle, die persönlich mit ihm zu tun hatten, eigentlich ganz gut über ihn sprechen.
Ja, das ist ja oft so. Ne?
Er scheint ganz in Ordnung zu sein. Er kommt halt nur, er hat das Talent, im richtigen Moment das Falsche zu sagen.
Ja, und das aber auch wirklich über lange, lange Jahre, glaube ich.
Ja. Aber das spricht ja auch gerne mal von sich in der dritten Person. Ne?
Ja, ein Lothar Matthäus.
Ein Lothar-Matthäus spricht kein Französisch. Das Schönste ist, ich habe gleich gemerkt, wie ich da drauf gedrückt habe, dass das so ein Druckschmerz ist. Das hat mich immer sehr. Da gibt es ja tausend schöne Zitate immer, von ihm.
Ja, bei seinen ganzen Zitaten geht natürlich gern mal wieder unter, wie gut er als Fußballer war.
Ja, natürlich. Weltfußballer. Aber sag mal, war das eigentlich oben in der Lounge oder war das unten im Lokal, wo wir die Golden Shower Girls, wie wir sie genannt haben, getroffen haben?
Warte. Ich weiß direkt, wovon
selbst,
du sprichst.
Wo selbst wir rot geworden sind und wo wir vor Angst die Gabel haben fallen lassen in unserer Iberico-Kotelett.
Ja, das fing unten an. Unten im Ritzi fing es an.
Ja.
Wir saßen da, wir sind ja Freunde des Hauses. Wir gehören ja zum Inventar mehr oder weniger, weil der Inhaber der ganzen Chose auch ein guter Freund von mir ist. Und dann saßen wir da unten. Es war im Winterhalbjahr, es war nicht so viel los. Und ja. Dann zwei ältere Damen, wenn ich älter sage, meine ich auch älter, Mitte 70, saßen schon da, behangen wie die Weihnachtsgänse. Man sah nicht mehr ganz so jung, aber Geld im Hintergrund.
Ja, und waren auch schon
immer gut gedacht,
am Gacken. Ne? Waren auch schon immer gut am Gackern und am Tanken. Ne?
Ja, aber wir dachten noch so Ete Petete.
Ja.
Und dann kam aber die dritte im Bunde von den Golden Girls. Hamburgerin, wie sich dann später rausstellte. Starke Raucherin anscheinend.
Ja.
Kam an den Tisch und begrüßte diese High-Class-Ladies mit: Na, ihr Muschis, hier sitzt ihr also.
Da ist auch uns schon, da waren wir, ich weiß noch, wie wir aufhörten zu kauen und zusammenzuckten, wie diese Stimme, die hätte ja auch John Wayne synchronisieren können, ne?
Ja, vor allem, die haben ja Themen dann besprochen in der nächsten Stunde da am Tisch, die wir haben gar nicht mehr gesprochen, haben nur noch hingehört. Also das hätte selbst alten Fremdenlegionären noch die Schamesröte ins Gesicht getrieben, oder?
Ja, ja. Das, wie gesagt, wir nannten sie ja nicht umsonst die Golden Shower Girls. Meine Gesangsverein.
Ja, ja.
Und ich weiß
noch, wie ihr Nachbar, auch so ein älterer Nachbar, sie angebaggert hatte.
Ja.
Und sie zu dem Schluss kam: Er will auch nur gepflegt werden mit seinem hängenden Sack.
Und ich weiß es, irgendwann waren wir oben und die waren auch nach oben gekommen und als ich auf Toilette gegangen bin, raunte mir die mit der tiefen Stimme so: Wo ist denn der andere kleine Süße? Und ich weiß noch, wie ich, als ich zurückgekommen bin, habe ich gesagt, ich glaube, es wird Zeit, dass wir verschwinden oder wir werden hier Opfer werden.
Ja, mit Haut und Haaren verspeist.
Ja.
Ja, die hätte uns zum Frühstück genommen.
Ey, die hätte uns wirklich auf der linken Arschbacke verspeist. Meine Herren Gesangsverein.
Ja, wenn ich da oben schon alles. Ich weiß noch, wie ich mit Roman Weidenfeller, der damals noch aktiv war, ich weiß gar nicht, welcher Fußballer noch dabei war. Ich glaube, Sebastian Kehl, also beide vom BVB, Micky Beisenherz und ich waren oben. Und es war, am Ballermann war Season Opening gewesen und von diesem ganzen Schrott da am Ballermann, von diesen, hatten es auch einige eben nach Portals geschafft, also die dachten, die wären was Besseres. Da war Kaderlot, die wirst du nicht kennen, weil du dich für Boulevardfernsehen nicht so interessierst.
Das ist richtig, im Augenblick hört sie sich an wie ein biblischer Name, Kaderlot.
Ja, genau, sie ist auch eine der biblischen Plagen. Kaderlot saß da, die war später auch nochmal im Dschungel, früher Playmate des Jahres, irgend so eine, auch nicht mehr ganz so taufrisches, tja,
leicht angeröstete
Mädchen. Ja. Naja, auf jeden Fall, wir waren da und wir zogen dann immer mehr Promis an. Eben weil Sebastian Kehl und Roman Weidenfeller damals noch sehr aktiv eben in der Bundesliga.
Und galten ja so ein bisschen auch als Schönlinge, ne? Ich glaube, Roman
Weidenfeller. Genau, sahen auch beide gut aus. Ja, sehen beide gut aus. Aber sind auch beide wirklich echt richtig in Ordnung. Bin mit beiden wirklich auch befreundet. Und man telefoniert hier und da mal. So, auf jeden Fall, wir zogen dann noch andere Promis an. Dann hat versucht, weil da irgend so eine Einweihung war, hat versucht der Promi-Makler Marcel Remus uns in irgendein Lokal reinzuziehen.
Mhm.
Und dann wollten wir nicht. Und da hat er versucht, noch ein Argument draufzulegen und hat gesagt, Getränke und Essen sind auch umsonst.
Oh.
Ja, wir gingen aber zu Andi oben in die Ritzi-Lounge und dann Kader Loth war eben auch da oben. Und dann habe ich Andi erzählt, hör mal, die Kader Loth, die ist so eine super, so ein Sumba-Promi aus Deutschland, hol mal dein Gästebuch, die muss ich eintragen. Und Andi sagte, kennt überhaupt nicht, wer ist denn das? Und ich zu Kader Loth, bin dann zu Kader Loth, habe gesagt, ja, der Andi, der ist so ein Riesenfan von dir und der traut sich nicht zu fragen, ob du dich da ins Gästebuch eintragen bist möchtest.
Ein perfides Arschloch.
Ja. Und dann, sie spricht immer so ein, weil sie eigentlich, glaube ich, sehr ungebildet ist, spricht sie so ein übertriebenes Hochdeutsch. Die S-Laute immer etwas zu laut und die T's. Ja, nein, das würde ich gerne machen. Wenn der so ein großer Fan ist, dann würde ich das gerne machen. Andi holt das Buch noch nicht. Ich dahin, ich sage, Andi, das Buch muss her. Das ist der Wahnsinn. Kader Loth, ein Superstar. Erster Gattung. Ja, wenn's meinst, dann hol dir das scheiß Buch, holt, dann ja, soll sich eintragen. Und dann hat sie sich da eingetragen, schwungvoll, weil sie dachte, Andi wäre ihr größter Fan. Ja. Ich hatte ihr die ganze Zeit aufs Ohr gesprochen.
Natürlich.
Und der, du bist so und die, sie hatte auch einen Manager. Du musst dir vorstellen, der sah aus so wie wie früher der Bestatter von Jürgen von der Lippe. Das war ihr Manager. Und er versuchte, die Szenerie zu fotografieren und für die Nachwelt festzuhalten und für irgendwelche Zeitschriften. Und zwar mit so einem iPhone 3 oder so.
auf dem Höhepunkt der Technik sozusagen.
Ja, und als wir da fotografiert wurden von diesem Bestatter, sprang, wie Micky Beisenherz es später in seiner Sternkolumne ausdrückte, als optischer Beifang, sprang Julia Siegel noch ins Bild, um irgendwie mit drauf zu kommen. Und sie war auch auf dem Bild, aber quer, weil sie so reingesprungen ist.
Oh Gott, Foto-Hijacking.
Ja, oh Mann, was habe ich in dem Laden schon gegeiert. Aber man muss Nerven behalten. Das möchte man jetzt zu jedem, der das mal nachmachen möchte, in der Hochsaison Donnerstags, Freitags, Samstags zum Andi in die Ritzi-Lounge zu gehen. Bitte Nerven behalten. Vielleicht vorher eine Valium einwerfen.
Ja, mein Gott, jetzt habe ich schon wieder so Bock, dass wir, mein Gott, was haben wir auch schon geile Sachen auf Malle geschrieben. Ne? Es wird Zeit, dass wir da wieder hinkommen, du.
Ja, Till, nächstes Jahr schreiben wir ja wieder ein Buch zusammen.
Ja. Ach, was für eine zauberische Idee. Ja. Gut, da habe ich das schnell.
Genau, sehr gut.
Eine zauberische Idee. Dann müssen wir unbedingt nochmal, vielleicht sollten wir ein Buch über Andi schreiben. Ey, der kann uns so bestimmt Stories erzählen.
Entweder schreiben wir ein Mallorca-Buch.
Ja.
Oder wir schreiben das Kinderbuch.
Ja.
Also
oder
über
alle
Kinder.
Beide.
Ja. Oder alle beide. Oder was meinst du? Weil ich bin ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Wird es langsam Zeit für die erste Biografie?
Ja, vielleicht für Teil 1. Für Teil 1.
Ja. Ja, ich bewusst die erste gesagt.
Ja, die frühen Jahre. Atze, die frühen Jahre. Oder ich sehe da so eine, um es mal extra falsch zu sagen, ich sehe da so eine Trilogie vor mir.
Du rennst bei mir gerade offene Türen ein. Ich bin ja sowas wie der deutsche Winston Churchill.
Ja. Ich sehe da so eine Trilogie, Atze sozusagen, Atzes Rising wäre so praktisch der erste Teil, ne? Die Auferstehung.
Ja.
Die Auferstehung, das ist schon sehr gut.
Ja,
und der letzte Teil, mittleren weiß ich nicht, der letzte Teil heißt dann einfach sowas wie Tränen hinter blauen Augen.
Ja.
So, sowas ganz Melodramatisches.
Ja. Abgefuckt in Arena.
Ja,
und damit ist unser Plauderstündchen hier schon wieder rum.
Abgefuckt in El Arenal, genau. Morgens El Arenal, abends El Mex oder umgekehrt. Egal. Ja, wir kommen leider schon wieder zum Ende. Ich hatte noch mir so viel auf den Zettel geschrieben, aber das muss dann alles beim nächsten Mal stattfinden. Liebe Cousine, ich wollte auch noch so viele hier wieder vorlesen, weil
wir... Ach, das haben wir wieder nicht geschafft. Ja, beim nächsten Mal möchte ich... Ich habe mir eine Stelle angestrichen, die Whisky-Stelle, der kleine Phrasendrescher.
Ah.
Aber das machen wir beim nächsten Mal.
Machen wir beim nächsten Mal, ja. Und die Cousinen, schreibt uns bitte weiterhin an mail@zärtliche-cousinen.de. Also nicht nur, wenn der Herr Schröder mich mal wieder verbessert, obwohl er gar nicht recht hat, sondern... Ja, vielleicht kann Anne69 nochmal aufklären, wie das mit den erotischen Stimmen und ob man da vielleicht nicht nochmal das Ganze vertiefen muss. Ich für meinen Teil verabschiede am anderen Ende der Standleitung meinen zauberischen Gefährten, Dr. Professor Atze Schröder, Ministerpräsident der 10 wichtigsten Bundesländer Deutschlands.
Genau. Ich, an dieser Stelle möchte ich schon eine Lockerung der Maßnahmen bekannt geben. Ja, ich sage auch Tschüss zu dem betörenden, wunderbaren Till Edward Hoheneder.
Vielen, vielen Dank, liebe Cousine. Schreibt uns, bleibt uns gut gewogen. Folgt uns auf Instagram. Was ich heute noch mache, ich muss tatsächlich geschäftlich nach Köln. Und bin mal gespannt, was da alles auf mich zukommt, meine lieben Damen und Herren. Und ansonsten werde ich jetzt erstmal eine gute Tasse deutschen Bohnenkaffees zu mir nehmen. Ja. Der zweite Kaffee. Ja, was steht bei dir noch auf dem Zettel, du kleiner, schmutziger Rauf und Runter?
Ach, weiß ich nicht. Ich gehe jetzt erstmal spazieren. Irgendwas ist ja immer, ne?
Ja, spazieren.
Und das bei, ist bei Luffy vorbeischauen. Dann.
Unserem guten Luffy, ne? Ein feiner Kerl. Der Kubrick der Instagram-Videos. Der Stanley Kubrick der Instagram-Videos. Andreas Loff. So, ich werde jetzt hier auf Ende der Veranstaltung drücken.
Schluss aus hier.
Du kleiner Usurpator, mach's gut. Fühl dich geherzt.
Ja.
Schössing.
Fachlich gut, aber allergisch. Ja.
Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.